Move, der New Mobility Podcast von Auto, Motor und Sport.
Hallo und herzlich willkommen zu Move, dem New Mobility Podcast von Auto, Motor und Sport. Wir sind immer noch auf dem Auto, Motor und Sport Kongress und hier geht es heute ja um KI, Innovation und Technologie. Und zu den Wegbereitern dieses Fortschritts jetzt gehören ja hierzulande vor allem auch die Universitäten. Da wird sehr viel gemacht und deswegen freue ich mich immer, wenn wir hier irgendjemand aus dem universitären Umfeld haben, weil die Chance haben, ja noch so 2, 3, 16 Schritte weiter vorauszugucken. Und heute dürfen wir mit Professor Markus Liekamp sprechen. Und das Schöne ist, weil er hier an der TU München den Lehrstuhl leitet, der wahrscheinlich zu den größten gehört, die überhaupt sich mit dem Thema Auto, Fahrzeugtechnik und Co. befassen. Und so wie ich das sehe und weiß, machen sie da eigentlich auch gefühlt alles von Systemen rund um die Batterie, Elektroantriebe, ganze Fahrzeuge, eben alles, ein ganzes Auto. Und deswegen, Markus, schön, dass du da bist und dir heute die Zeit von uns nimmst. Du warst ja auch gerade vorhin schon draußen und hast da einen Vortrag gehalten, aber ja, jetzt bist du hier. Wir haben dich reingeloggt in unsere kleine Podcast-Kiste.
Ja, ganz herzlichen Dank auch für die Einladung.
Ich habe jetzt schon ein bisschen was gesagt, was du bist, was du so machst, aber vielleicht kannst du dich selber nochmal kurz vorstellen, wo du herkommst, was du bisher gemacht hast, wie du da hingekommen bist, wo du bist und was ihr da jetzt vor allem genauso erforscht, entwickelt, erfindet.
Ja, gerne. Mein Berufsweg fing an vor jetzt fast genau 30 Jahren. Da habe ich bei VW im Trainee-Programm angefangen, eigentlich in der Produktion in Kassel, im Getriebewerk. Mhm. Und bin dann über sehr viele Stationen bei VW im Ausland, in Portugal, in Wolfsburg, in verschiedenen Stationen in Wolfsburg dann auch in die Forschung gegangen. Und zwar die Konzernforschung. Das heißt, wir haben für alle Marken des VW-Konzerns geforscht. Mhm. Und da war ich zuständig für die Forschung Elektronik und Fahrzeug. Also eigentlich alles außer Motor und Getriebe. Mhm. Nach ungefähr 6 Jahren stand eben mal ein Jobwechsel an, entweder intern oder extern. Und dann kam ein bisschen durch Zufall das Angebot, hier an die TU München zu gehen. Und so bin ich jetzt seit 15 Jahren hier auf dem Lehrstuhl für Fahrzeugtechnik. Und du hast eben schon verschiedene Themen erwähnt, die wir hier bearbeiten. Und ich habe vor 15 Jahren gesagt, wir wollen eigentlich nicht so die in Anführungsstrichen alten Themen beforschen, sondern versuchen eher in die zukünftigen Themen reinzugehen, wo ich glaube, das brauchen wir. Und wir haben damals festgelegt, wir gehen in den Bereich rein Fahrerassistenzsysteme, heute mehr autonomes Fahren, in das Themenfeld Elektromobilität, ohne dort den Anspruch zu erheben, dass das das Einzige ist. Ich habe gesagt, wir konzentrieren uns darauf. Und das dritte Feld war dann die Mobilität. Und es freut mich sehr, dass diese Themen nach 15 Jahren immer noch tragen, immer noch aktuell sind und immer noch so die zukünftige automobile Fortbewegung bestimmen.
Mhm. Was genau macht ihr denn da? Also, weil gefühlt macht ihr alles, aber kannst du vielleicht mal so ein paar Projekte, Leuchttürme hervorheben, die es da so gibt? Also jetzt aktuell fährt ja, glaube ich, auch ein Auto von euch rund um die Wiesen. Muss vielleicht dazu sagen, während der Automotor- und Sportkongress stattfindet, ist auch in München das Oktoberfest.
Ja, im Moment ist unser aktuellstes Projekt der sogenannte Wiesen-Shuttle. Und zwar haben wir dort einen VW-Bus aufgebaut, der mit hochwertiger Sensorik ausgestattet ist, sprich Kamera, LiDAR, Radar, also Rechenleistung etc. Und darauf haben wir mit ausschließlich Open Source Software-Modulen unseren eigenen Software-Stack entwickelt. Und damit fahren wir in extrem komplexen Stadtsituationen autonom, also Level 4. Mhm. Das Ganze findet jetzt statt an der Theresienwiese, also U-Bahn-Station Theresienwiese. Dort fahren wir ungefähr so 10, 12 Minuten lang, haben Fußgänger, Radfahrer, Menschen, die sich nicht immer ganz logisch bewegen. Und das versuchen wir mit unserer Software soweit zu erfassen, zu analysieren und immer noch zu fahren. Der Trick ist eigentlich, man will weiterhin fahren und nicht stehen bleiben. Mhm. Der sichere Zustand ist immer stehen bleiben, aber das hilft uns nicht viel weiter. Und das, glaube ich, Interessante an diesem Projekt ist, wir werden bis Ende des Jahres, wenn wir das halbwegs gut erprobt haben und abgesichert haben, werden wir unsere gesamte Software auch wieder Open Source stellen. Wir werden Datensätze öffentlich stellen, die wir gesammelt haben, sodass dann auch andere Forschergruppen, andere Firmen damit weiterarbeiten können.
Mhm. Das klingt total spannend, weil wenn ihr jetzt in Anführungszeichen als Uni oder als kleines Team einer Uni so ein autonomes Shuttle baut. Und wir hatten jetzt hier auch schon Christian Sänger hier von Volkswagen Nutzfahrzeuge, der sich da ja um das autonome Fahren kümmert, der uns erzählt hat, dass das alles noch ein sehr weiter Weg ist. Viele Stufen auf einer Treppe, bis da überhaupt irgendwas kommt. Die schicken ihre Fahrzeuge aktuell ja zu, ich glaube, fast alle, mit Sicherheitsfahrer an Bord los. Und du sagst, wir machen jetzt hier Oktoberfest. Was ich mir so als menschlicher Autofahrer, als Worst Case, das ist nicht der Corner Case, das ist der Worst Case.
Ja, das ist völlig richtig. Natürlich fahren wir auch mit Sicherheitsfahrer. Wir sind in der Erprobung. Wir müssen erstmal gucken, ob das alles funktioniert. Sind täglich Sachen am Verbessern, finden wieder neue Probleme, die wir über die Software versuchen abzustellen. Und natürlich fahren wir auch mit Sicherheitsfahrer. Aber es ist völlig richtig, wir haben uns bewusst die schwierigste Situation ausgesucht, die man sich vorstellen kann. Nach dem Motto, wenn wir das schaffen, dann schaffen wir auch die anderen Sachen.
Hm. Und wenn du sagst, wie viele Menschen sind an dem Projekt beteiligt? Was sind das für Menschen?
Beteiligt sind 20 Doktoranden aus Ingenieurwissenschaften, Robotik, Informatik, Elektrotechnik, Maschinenbau etc. Zum Großteil an meinem Lehrstuhl, zum Teil auch noch an einem Lehrstuhl von einem Kollegen in der Informatik, die jetzt die letzten 3 Jahre an diesem Projekt gearbeitet haben. Mhm. Und dann kommen natürlich viele Studenten noch dazu. Wir haben auch etliche Masteranden, die dort mithelfen. Aber der Kern, würde ich sagen, sind diese 20 Doktoranden.
Okay. Ist nicht so ein richtig riesiges Team. Fühlt sich zumindest nicht so an.
Ja, stützt ja so ein bisschen die These mit den weniger, aber ordentlichen Experten. Naja, lassen wir das.
Das kann ich durchaus bestätigen. Ja. Also in der Informatik kennt man den Begriff ein 10-for-1er, also 10 für einen. Und wir haben die Luxussituation an der TU München, dass wir sehr, sehr gute Leute eigentlich weltweit einsammeln können. Und in unserem Team sind Leute aus Südamerika, Leute aus Dresden. Wir versuchen also wirklich alles zusammenzubekommen, was wir weltweit dort an Potenzial finden. Und diese Leute sind einfach überragend gut. Mhm. Die haben eine Top-Ausbildung. Deren Hobby ist es häufig schon früher gewesen, irgendwie Automobil, Programmieren, Technik. Die geben ihr Herz dafür, die arbeiten, das darf ich gar nicht laut sagen, aber teilweise im Moment rund um die Uhr, das Wochenende durchgearbeitet. Heute Morgen waren sie schon wieder um 6:30 auf dem Wiesen und haben erprobt. Die wollen wirklich ihr Bestes geben. Und gerade in den letzten Wochen ist so viel vorangegangen, wie ich in einer Firma das erlebt habe, dass das locker ein Jahr dauert. Hm. Wir haben wirklich im Stundentakt neue Features entwickelt, neue Parameter abgestimmt. Und wir sind einfach wesentlich schneller als die Industrie. Das Ganze ist natürlich nicht für eine Serienfreigabe. Der Weg ist lang. Aber ich glaube, im Moment geht es in vielen Fällen darum, erstmal zu zeigen, dass man es überhaupt hinkriegt. Mhm. Und wir haben schon viele Grundlagen gesetzt, wo wir sagen, das kann man prinzipiell nachher weitertreiben, auch in Richtung einer Serienentwicklung. Mhm. Zum Beispiel arbeiten wir komplett auf C++, sodass wir sagen, das ist prinzipiell schon eine, ich sag mal, echtzeit-serienfähige Programmiersprache. Wir haben das Ganze modularisiert, wir packen das Ganze in Container, sodass das sauber laufen kann. Wir verwenden Sachen wie ROS 2, was also auch zertifizierungsfähig ist, auf ASL-D-Level. Wir haben, glaube ich, viele, viele Sachen reingebracht, die schon nachher einer Serienentwicklung gewisse Sicherheit geben, dass das auch funktionieren könnte.
Mhm. Das klingt ganz cool. Und weil du es gerade so sagst, dass ihr versucht, möglichst viel Open Source zu arbeiten, viel modular aufzubauen. Wir fragen hier unsere Gäste immer wieder gerne nach der Idee. Und ich weiß, manche Hörer und Zuschauer finden es nicht so toll, wenn man dann von dem Betriebssystem fürs Auto spricht. Aber dass man so einen grundsätzlichen Level hat, der für alle Fahrzeuge in Anführungszeichen gleich ist. Siehst du, dass das sowas gehen kann, auch wenn ihr jetzt gerade an sowas entwickelt oder arbeitet oder mit sowas arbeitet?
Mich würde das freuen, wenn wir eine vernünftige Architektur haben für autonomes Fahren, wo die Schnittstellen klar sind, wo die Module klar definiert sind. Dann können auch Forschergruppen daran arbeiten, dann können Firmen sagen, ich habe ein tolles Modul, was ich da reinbringen kann. Dann kann ein Sensorhersteller sagen, jawohl, mein Sensor kann das, ich koppel an dieser Schnittstelle an. Ich glaube, das bringt die ganze Industrie weiter, als wenn jeder seine eigene Lösung macht, wo die Schnittstellen nicht passen, wo einfach keine Zusammenarbeit möglich ist.
Aber siehst du da Ideen? Also wir hatten beispielsweise Peter Mertens hier, den ehemaligen Audi-Entwicklungschef, der damals noch stark Verfechter war und sagte, das muss kommen, das Betriebssystem für alle. Wir hatten ihn dann nochmal im Podcast und dann wirkte er sehr geläutert und sagt, das war ein Wunschtraum, aber vergiss es. Aber es gibt auch Leute, wir hatten beispielsweise auch mit Sascha Kahn gesprochen, dem jetzt Softwarechef von Porsche, der sagt, er hat das schon gemacht oder versucht, er hat sich da eine blutige Nase geholt, aber so nach dem Motto, sie sei wieder heil und er ist bereit für Neues.
Ich glaube, es wird nicht funktionieren für ein Betriebssystem für das Auto. Da hat jeder seine eigene Geschichte, seine eigene Softwarestruktur, Entwicklungsumgebungen, Testumgebungen, Simulationen. Ich glaube, das wird schwierig. Aber für den Anwendungsfall automatisiertes Fahren ist das durchaus vorstellbar. Das geht ja so weit, es gibt ja gar nicht so viel Lieferanten für Steuergeräte. Das ist jetzt beispielsweise Mobileye. Die haben ihre eigene Steuergeräteplattform, die natürlich sehr eng mit ihrem Code verknüpft ist. Das heißt, ich kann mit deren Plattform wahrscheinlich relativ wenig anfangen, wenn ich eigenen Code draufbringen will. Das ist ein Nvidia, der ein sehr geschlossenes System hat und einen komplett reinzieht in seine Entwicklungsumgebung, wo viele Firmen sagen, ja, sind gute Chips, aber wir wollen nicht so gefesselt sein und das nur noch mit dem Nvidia können. Das ist ein Qualcomm, der relativ offen ist und eine Plattform anbietet, die relativ frei und gut nutzbar ist. Das heißt, wir haben im Prinzip eigentlich nur drei vernünftige Hardwarehersteller. Tesla macht sein eigenes Ding, hat eine eigene Hardware. Auch da muss man sich ja irgendwie einigen, welche Hardware benutzt man. Da kann ja nicht jeder eine eigene Hardware für sich entwickeln. Das ist einfach unbezahlbar. Das ist mit den Sensorherstellern genau das Gleiche. Die brauchen auch irgendwie eine vernünftige Schnittstelle, mit der sie arbeiten können. Ein Radarhersteller, da ist dann die Frage, gibt der Objekte aus? Welche Vorverarbeitung macht der im Radar? Oder brauchen wir Rohdaten? Da muss man sich doch mal irgendwann einigen. Sonst kriegen wir es einfach niemals hin.
Aber kann man das nicht alles, also vielleicht denke ich da zu einfach, aber nicht alles trotzdem auf einmal machen und eben spezifizieren, dass man A ausgeben kann, B ausgeben kann und C ausgeben kann und dann auch als Hersteller letztendlich entscheiden, was man davon haben möchte und was man selber integrieren will, was man selber machen will und dann auch eben die Vielfalt schaffen, um, keine Ahnung, der Premium-Hersteller sagt, ich will viel tiefer reingehen, der einfach nur Mobilität verkaufen will, sagt, es ist eigentlich alles egal, solange es läuft. Also wie wir es, ich bin kein Fan von diesem Smartphone auf Rädern-Ding, aber ein bisschen wie wir es vom Smartphone kennen. Es gibt pläne Androids, die nicht nachbearbeitet sind im Handy, wo das Handy Apple und ein Ei kostet. Und es gibt hochspezifizierte Softwares, die dann auf den KI-Chip, der im Handy ist, super abgestimmt sind und da läuft und hochdefiniert. Dafür kostet die Karre aber halt auch dann entsprechend.
Also technisch ist das lösbar. Ich glaube, wir haben da ein Riesenproblem, das betriebswirtschaftlich zu lösen. Nehmen wir beispielsweise mal ein ESP. Da könnte man ja sagen, ich abstrahiere, es gibt da irgendwie ein Steuergerät und da gibt es eine Software und dann kann man das laufen lassen. Der Hersteller von einem ESP hat 10.000 Mannjahre Erfahrung in die Software gesteckt. Die ganze Absicherung. Diese Hersteller sind niemals bereit, Code und Hardware voneinander zu trennen, weil dann ihr Geschäftsmodell zusammenbricht. Das Gleiche ist bei Radarsensoren. Da ist einfach so viel an Erfahrung drin in der Software, dass ich nicht einfach sagen kann, ja, hier ist ein Sensor und kann jeder mitmachen, was er will. Da sind teilweise Hardware und Software sehr, sehr eng miteinander gekoppelt und auch betriebswirtschaftlich miteinander gekoppelt. Früher galt in der Automobilindustrie, ich zahle nur für die schwarze Box und die Software, die kommt da irgendwie dazu. Dass die Software häufig viel, viel teurer und aufwendiger ist als die schwarze Box, nämlich das Steuergerät, das hat man lange Jahre vergessen. Und ich glaube, wir müssen auch zu Geschäftsmodellen kommen. Wenn jemand einen tollen Algorithmus hat, wir haben das heute vorgestellt zur Fußgängererkennung oder zur Fußgängerprädiktion. Wir stellen es jetzt Open Source, das ist egal, kann es jeder nutzen. Aber nehmen wir an, eine Firma entwickelt einen ganz tollen Algorithmus für die Fußgängerprädiktion. Dann muss das doch möglich sein, dass dieser Algorithmus auch als Blackbox-Modul oder Graybox-Modul bezahlt wird. Und dass eine Firma sagt, für diesen Algorithmus zahle ich pro Fahrzeug, was ich jetzt irgendwie verkaufe, so und so viel. Und das gibt es heute so in dieser Form noch nicht.
Ja, aber es gibt ja Open-Source-Lizenzlösungen. Die sind Open-Source, jeder darf arbeiten, aber für die Nutzung beispielsweise muss ich dann halt bezahlen. Oder es gibt, also Open-Source ist ja nicht, was häufig ja bedacht wird oder gedacht wird oder propagiert wird mit, es liegt auf der Straße und dann ist Anarchie, sondern und dann darf jeder machen, was er will damit. Das ist, ich könnte es über Serveranbindungen, die dezidiert sind, lösen, über was auch immer. Es gibt 100.000 Möglichkeiten.
Also das hängt sehr stark von der Softwarelizenz ab, die man dort vergibt. Wir haben uns hier zum Ziel gesetzt, dass wir die Apache 2.0 verwenden. Mhm. Das bedeutet, jeder kann damit machen, was er will. Er kann es kommerzialisieren und hat kein, man nennt das so gerne, verschmutztes IP. Das ist zum Beispiel bei Linux passiert. Da hat ein Hersteller in seinem Infotainment Linux eingesetzt, hat die Lizenz nicht sauber beachtet und ich glaube, es kam zu einer Strafzahlung von 30 Millionen Dollar. Das passiert, wenn man halt die, ich sag mal, in Anführungsstrichen falsche Lizenz hat. Und auch da haben wir uns zum Ziel gesetzt, wir machen eine Lizenz, die so frei ist, dass das nicht passieren kann, dass auch die Firmen auf die Brücke draufgehen und sagen, ich laufe da in kein Risiko, nachher mit IP-Problemen zu kriegen.
Okay. Ich finde es so spannend, weil wenn du sagst, es ist so schwierig, dass gerade die Hersteller davon ja, und ich meine, aus der Software kennt man es, dass man sich zusammenschließt und dann einzelne Leute in Anführungszeichen für Gremien abstellt und dann arbeiten die in dieses Gremium rein. Und das machen die Hersteller heute auch schon für die ganze Lobbywelt und Co., dass die in die Gremien reinarbeiten, um dann dort was für alle zugänglich zu machen, weil sie wissen, sie sind sonst schneller oder sie sind dann schneller als die, die dagegen arbeiten, die vielleicht, heißt ja nicht, dass du ein monopolistisches ein Open-Source-Ding hast, sondern dass du halt drei hast und dann versuchst du, dein Team zu pushen. Hm. Und das siehst du aber nicht, dass das kommen kann? Oder also sind die dazu egoistisch? Oder geht es gar nicht im Autobereich?
Ich glaube, lange Jahre war es so gewesen, die neuen Themen waren in den ganzen Automobilunternehmen sehr begehrt. Darüber konnte man vielleicht Karriere machen. Mhm. Es war Kern-Know-how der Firma. Gerade mit der Frage Make or Buy. Man wollte die neuen Themen natürlich selbst machen. Und dann sind alle Firmen losgerannt und haben gesagt, um Gottes Willen, wir müssen den ganzen Code bei uns im Haus behalten. Wir müssen das alles bei uns haben. Und es muss unser sein. Und wir kaufen da nichts ein. Wir wollen nicht abhängig sein von irgendeinem Softwarelieferanten. Und ich glaube, das steckt in den Köpfen immer noch sehr stark.
Okay.
Jetzt hat sich's umgedreht. Jetzt ist man komplett abhängig von Softwarelieferanten oder auch Soft- und Hardwarelieferanten.
Ehrlicherweise, wenn ich das so höre, dann sind wir bei so einem Dauerthema gerade. Also einerseits geht es um Kollaboration und mal über die Grenzen vielleicht auch des eigenen Unternehmens hinausdenken. Andererseits beschäftigst du dich jetzt schon seit Jahren mit den Themen, die eigentlich die Automobilindustrie momentan disruptieren, also Elektromobilität, Software und autonomes Fahren. Aktuell, sage ich mal, von den Autoherstellern, von den Großen, kulminiert es gerade so bei VW gefühlt. Besonders deutlich gibt es eine große Krise, Arbeitsplätze stehen auf dem Spiel. Was denkst du, ist denn das größte Problem momentan von so einem Hersteller wie Volkswagen?
Das größte Problem von Volkswagen? Ich glaube, von allen deutschen Herstellern ist eines der größten Probleme deren Komplexität. Sie haben verschiedene Marken, verschiedene Modelle, in jedem Modell wieder verschiedene Varianten. Die Komplexität bringt die deutschen Hersteller um. Und dann kommt ein Tesla daher, läuft mit dem Model 3 an und sagt, wir haben noch zwei Optionen, 17 und 18 Zoll Felgen. Es ist die Komplexität, die dazu führt, dass man auch nur sehr kleine Stückzahlen von verschiedenen Modellen hat. Toyota hat im Schnitt doppelt so viel Stückzahl pro Modell wie Volkswagen. Volkswagen hat doppelt so viel Mitarbeiter wie Toyota pro verkauftem Fahrzeug. Ich glaube, es ist die Komplexität.
Ich hatte mal auf einer Hauptversammlung von VW gehört, dass sie, ich glaube, das war 2018 oder so, in diesem Jahr oder im Vorjahr vom Golf 400 Modelle ausgeliefert haben, 400 Fahrzeuge, die identisch waren. Und die Farbe war nicht identisch. Also die Farbe war nicht gemeint. Aber 400 Modelle von, damals gefühlt noch einer knappen Million, waren identisch, der Rest war immer irgendwie unterschiedlich. Und das,
das ist genau der Fehler.
Ja. Okay. Siehst du da aber auch, also das ist jetzt ein strukturelles System oder ein Problem, wie könnte sich das denn lösen lassen? Also weil einfach zu sagen, keine Ahnung, streich die Preisliste um die Hälfte, wird es ja wahrscheinlich, so einfach wird es nicht sein, auch weil die Kunden es gewohnt sind, dass sie diese
Differenziertheit kriegen. Ich weiß gar nicht, ob der Kunde diese Differenziertheit und alles, vielleicht will er sie haben, aber welchen Preis ist er dafür zu bezahlen, bereit zu bezahlen? Also wenn der Kunde jetzt die Wahl hat, er kauft einen Seat, einen Skoda, einen Audi, einen VW, er kauft braune Seitenverkleidung, grüne, gelbe, orangene, er hat die ganze Wahl, ja. Wie viel ist er da bereit für zu zahlen? Mhm. Und ich glaube, wenn man den Kunden ehrlich fragt und wenn man die Kosten mal ehrlich betrachtet, dann ist der Kunde nicht bereit, diesen Preis für diese Variationsbreite zu bezahlen. Mhm. Das ist er sicherlich bereit zu bezahlen in Luxus-Premium-Segment. Ich war damals in der Fabrik, wo der Phaeton gebaut wird, in Dresden. Da konnte sich jeder aussuchen, welchen Phaeton er haben will, welches Leder, welche Nähte zu dem Leder. Der eine wollte gern zu seiner Yacht passend den Phaeton haben. Das kann man in so einem Luxussegment machen, aber doch bitte nicht im Golfsegment. Da wollen die Leute ein bezahlbares Auto, was halbwegs schick ist. Und wenn ich mir jetzt nur den Tesla anschaue, das ist ein ordentliches Auto, was man schön finden kann. Und ob der Nachbar jetzt ein schwarzes oder ein graues Cockpit hat oder die Seitenverkleidung oder jene. Also manche Hersteller, die haben in normalen Fahrzeugen 200 verschiedene Seitenverkleidungen. Der Tesla fährt eine. Das kostet alles Geld und das zieht sich durch die gesamte Kette durch. Das ist Entwicklung, Erprobung, der Lieferant, Ersatzteilgeschäft und so weiter. Diese Kosten, die sind einfach versteckt und werden überhaupt nicht richtig ausgewiesen.
Mhm. Wie konnte das passieren, frage ich mich. Weil am Ende, also Geld gekostet hat das schon immer unendlich viel. Weil das war nicht so, dass es vor 5 Jahren billiger gewesen wäre oder vor 20, 700 verschiedene Seitenteile vorzuhalten. Wo ist das eskaliert und wie konnte man das denn finanzieren?
Ich glaube, die deutsche Automobilindustrie, die ja durchaus sich weltweit gesehen immer im Premium-Segment bewegt, wollte mit diesem Premium-Anspruch genau diesen Luxus für den Kunden bieten und hat auch alles getan, um an Produktionsband alle Varianten möglich zu machen. Und sie waren der Meinung, das will der Kunde haben. Und ich glaube, das will der Kunde gar nicht haben. Mhm. Das ist so ähnlich wie bei Nokia damals. Nokia, das einzige Kriterium war Akkulaufzeit. Es wurde nur noch beworben, was die Akkulaufzeit vom Handy war. 200 Stunden, 300 Stunden. Das hat keinen mehr interessiert. Die Leute wollten ein Smartphone bedienen nachher. Und ich glaube, man hat sich jahrelang am Markt vorbei entwickelt. Und dann gab es natürlich dieses Kreuzchenspielen. Man hatte so eine Liste, verschiedene Karosserievarianten und verschiedene Karosserie oder verschiedene Größen vom Fahrzeug. So, und dann wurde, damals hat der Daimler angefangen, als es darum ging, Flottenverbrauch, kleinere Autos, dann wurden kleinere Autos gemacht, damit man entsprechend verkaufen konnte. So, und dann haben sich alle überlegt, wo setze ich mein nächstes Kreuzchen? Und jeder hat die ganze Modellvielfalt angeboten. Kleinen Geländewagen, große Geländewagen, kleine Limousine, große Limousine. Und alles wurde ausgekreuzt und jede Firma wollte alles anbieten, um noch mehr Markt zu machen. Natürlich, was dadurch passiert ist, ist, man hat pro Modell immer weniger verkauft.
Mhm.
Und
ja, aber trotzdem halt mehr Kosten, weil am Ende ja...
Natürlich kostet das mehr. Und da hätte man vielleicht mal irgendwann den Mut haben müssen zu sagen, na, ich überlasse dann die Geländewagen dem und das mache ich dann, dass man nicht jedes Kreuzchen setzen muss unbedingt.
Im Endeffekt ist es ja bei der Software fast dasselbe, ne? Also
ja. Was muss ich wirklich selber machen und was nicht?
Ja, oder wo mache ich es halt einmal?
Mhm.
Und der Tesla macht es halt einmal. Und der Model Y und Model 3, die sind softwaremäßig identisch, plattformidentisch, motoridentisch. Da ist einfach nichts anders. Das ist nur eine andere Karosserieform draufgesetzt.
Ja,
und natürlich ist der Tesla da wesentlich billiger, weil er einfach sieht, die Komplexität spart.
Aber gerade nicht ein VW mit, du hast es vorhin angesprochen, ein Seat, ein Skoda, Audi und. Genau da das Potenzial, genau das einfach zu machen und dann denen halt allen drei das gleiche Software-Pack zu geben. Aber soweit ich weiß, wird ja genau das nicht so in der Tiefe durchgesetzt.
Also jetzt gerade um diese Mehrmarkenstrategie von mehreren Konzernen, das ist ja sowohl Stellantis
als
auch VW, das sind ja beides diese Mehrmarkenkonzerne, die haben natürlich schon eine gute Strategie gefahren. Man hat relativ schnell erkannt, damals schon Pirch, dass die Kosten in der Plattform, also Plattform heißt Unterboden, Crash-Elemente, Motor, Getriebe, Bordnetz. Da sind ungefähr 70% der Entwicklungskosten, also und Achsen natürlich, 70% der Entwicklungskosten und der Einmalkosten liegen dort. Das heißt, man hat gesagt, wir machen eine Plattformstrategie. Es gibt ein paar Plattformen, gegebenenfalls auch mit ein paar unterschiedlichen Radständen. Und darauf baue ich dann Hüte. Und diese Hüte, die bringen eine Variabilität für die Kundschaft rein. Da kann auch dann der Skoda vielleicht ein bisschen was Einfacheres machen oder der Seat. Und der Audi macht ein bisschen Luxus und mehr Leder und Softlack und sonstige Sachen. Und das kostet dann nicht so viel, das zu differenzieren. Das ist an sich richtig. Das macht der Stellantis ganz genauso. Der hat demnächst noch 3 Elektroauto-Plattformen ganz grob und setzt einfach Hüte drauf. Ja. Bis hin zu einem Batch Engineering, wo ich einfach sage, ich klebe da vorne das eine Logo und das andere Logo drauf, mache noch einen anderen Kühlergrill und dann sind das 2 verschiedene Autos. Ich glaube, das haben diese beiden Firmen relativ gut perfektioniert. Trotzdem glaube ich, dass man da es immer noch übertrieben hat mit der Variantenvielfalt, die man dort fährt. Sei es Farben, Ausstattungen etc.
Ja, es gab für den Golf, glaube ich, in der Zeit, die ich vorher erwähnt habe, 19 verschiedene Lenkräder. Dabei ja. So einem hochfunktionalen Teil, ein rundes Lenkrad, ne, da fragt man sich natürlich, wie kann man
kostet
das
alles.
So viel variieren.
Nein, wie viele verschiedene Knöpfe kannst du auf ein Lenkrad kleben, um es unterschiedlich aussehen zu lassen?
Und es gibt die alte Regel aus der BWL, doppelte Stückzahl senkt die Kosten um 10%. So, und wenn ich jetzt sehe, nur mal den Vergleich Volkswagen zu Toyota. Toyota hat doppelte Stückzahl. Die können zu 10% weniger Kosten produzieren. So, 10% weniger Kosten ist im Prinzip die Marge. Also wenn jemand 10% Marge macht, ist er der König in der Automobilindustrie, ja, im stimmt. Massensegment. So, und wenn ich mir das nur angucke, dann kann ich ganz klar sagen, da fehlen 10%.
Aber wenn du genau das jetzt sagst, das klingt jetzt alles so einfach und ich will das auch nicht so hinstellen, als wäre das so geschwind mal gemacht. Aber dann liegt doch die Logik und die Idee eigentlich auf dem Tisch. Ist das der Grund, dass VW jetzt irgendwie mit Stellenstreichung, mit Werkschließungen und kommen muss und sich dann spart, die Lenkräder rauszustreichen?
Ja.
Ich meine, so einfach ist es nicht. Das ist sehr, also, sehr vereinfacht und populistisch. Aber
also das ist jetzt sicherlich ein großer Aspekt. Natürlich kann man jetzt argumentieren und sagen, naja, der Toyota erzielt aber auch nicht diesen Mehrpreis, den VW erzielt. Der kann seine Produkte, der VW-Konzern verkauft seine Produkte auch zu höheren Preisen, weil er einfach diesen Luxus mehr bietet. Wobei ich immer noch glaube, Variantenvielfalt ist nicht unbedingt Luxus aus Kundensicht. Ich glaube, bei VW kommen natürlich noch mehr Punkte dazu. Ein Punkt, den man sicherlich nicht wegdiskutieren kann, ist, dass bei VW die Gewerkschaft oder der Betriebsrat vor allem schon natürlich dafür sorgt, dass potenzielle Gewinne eher an die Mitarbeiter ausgeschüttet werden als an die Aktionäre. Das zieht sich seit Jahrzehnten durch, hat auch eine Historie. Bei VW war ja auch früher nach dem Krieg die Eigentümerlage nicht ganz klar. Deswegen hat das Land hohe Mitbestimmungsrechte. Es verdienen Leute dort auch sehr, sehr gutes Geld. Was man auch aus Sicht von Niedersachsen als Anteilseigner ja gut finden kann. Also mit geringen Anteilen die eigene Bevölkerung mit hohen Ausschüttungen zu beglücken, die dort arbeiten, ist ja gar keine falsche Strategie. Die anderen Aktionäre finden das aber vielleicht dann weniger spannend. Also das ist sicherlich ein Aspekt, kann man lange drüber sprechen. Das trifft aber nicht nur auf die Mitarbeiter zu, sondern auch aufs Management. Die sind auch alle durchaus gut bezahlt. Selbst wenn sie nicht mehr arbeiten. Ich glaube, ein dritter Themenblock, das ist natürlich China. Braucht man gar nicht lange zu diskutieren. Zum einen hat VW natürlich in China eine sehr starke Stellung im Bereich der Verbrenner gehabt, fast unschlagbar. Und ich glaube bis heute, dass die Chinesen auch deswegen so eine harte Elektrostrategie fahren, weil sie da die Chance haben, es im Land zu machen und nicht angewiesen sind auf die deutschen Hersteller. Also gerade VW hat natürlich auch sehr viel Technologie dort für den Verbrenner lokalisiert. Und Verbrennungsmotoren konnten einfach die Deutschen am besten oder auch die Europäer. Das heißt, es ist natürlich auch eine Strategie von China, um ja, die Abhängigkeit von ausländischer Technologie dort zu brechen. Und China hat auch sehr, sehr konsequent mit der Elektromobilität die ganzen Lieferketten durchoptimiert, von der Rohstoffbeschaffung in Afrika oder auch in Russland bis hin zu den ganzen Fertigungsprozessen, Batteriefirmen. Das ist einfach die teuerste Komponente von Elektroautos, sodass da einfach die Kostenvorteile da sind. Und ein wesentlicher Kostenvorteil ist auch, wir Europäer kaufen im Moment nicht mehr in Russland ein. Dadurch muss Russland mit den Preisen runter und verkauft es billig an die Chinesen. So, das heißt, wir kaufen jetzt gegebenenfalls aus China Elektroautos zurück, die mit sehr vielen russischen Rohstoffen, die günstig dort erworben wurden, zurückfließen. Das heißt, da haben wir einfach durch die europäische Boykottstrategie gegenüber Russland uns auch einen finanziellen Nachteil bei der Beschaffung von Rohstoffen eingefahren. Also da, ich glaube, es kommen viele Sachen zusammen. Die verschiedene Wellen treffen jetzt auf die deutsche Automobilindustrie. Was man auch nicht ganz vernachlässigen darf, auch die Amerikaner machen natürlich eine sehr patriotische Lokalisierungsstrategie, wo die sagen, ja, also wir finden das schon irgendwie gut, wenn es in den USA produziert wird und es muss nicht aus Europa kommen und erst recht nicht aus China. Das tut natürlich auch weh. Das heißt, die ganze Exportstrategie von Deutschland, überall billig Rohstoffe, also in Russland billig Rohstoffe und Energie einkaufen, in USA die Sicherheit einkaufen, in Deutschland veredeln, aus Osteuropa noch die ganzen billigen Zulieferer zu haben und dann in die Welt exportieren, das geht gerade nicht mehr so hundertprozentig auf.
Und technologisch gesehen, ich meine, du hast bei VW, habe ich gelesen, warst verantwortlich für den Nils damals schon, ich weiß gar nicht, wann das war,
2008
2011 stand da, glaube ich, auf der Messe, oder?
Da war der zweite Nils auf der Messe. Ah, okay. Wir haben den 2008 gezeigt, kurz bevor ich VW verlassen habe.
Ah, okay.
Und der kam dann 2011 auf die Messe.
Und das war ja schon ein kleines Elektrofahrzeug. Wir können es nachher in den Shownotes verlinken. Wir haben noch einen Artikel gefunden dazu. Aber also das war ja eigentlich der richtige Zeitpunkt, um sich mit Elektroautos zu beschäftigen und auch mit vielleicht mit Batterien dann in der Folge. Kann man nicht sagen, da ist schon noch ein großer Minuspunkt, dass man die Technologie einfach nicht schnell genug sich angeeignet hat und wir jetzt alle, also Automobilindustrie in Deutschland, eigentlich ohne wirkliches Batterie-Know-how beziehungsweise vor allem ohne Produktionsstätten dafür dastehen.
Also ich glaube, Fahrzeuge bauen können die Deutschen immer noch sehr, sehr gut. Die Batteriefertigung ist im Moment, wie du gesagt hast, das Hauptthema.
Ja.
Das hoch zu skalieren mit wenig Ausschuss zu günstigen Kosten. Das hat Europa versäumt. Auch wieder, weil sie nicht kooperiert haben. Das haben wir eben auch schon gehört. Auf dem Kongress hätten sich die Deutschen mal zusammengetan oder auch Europäer und gesagt, wir wollen Batterietechnologie hier in Europa aufbauen. Wir alle Firmen gründen zusammen eine Batteriefabrik. Wir einigen uns mal irgendwie auf eine gewisse Zellformat, Zellgröße, Zellchemie, vielleicht auch auf zwei. Und dann produzieren wir mal gemeinsam hier Batterien und versuchen, das hier aufzuziehen. Hätte man ja machen können. So, jetzt hat man natürlich sehr viele ausländische Firmen angelockt oder auch hier reingebracht. VW probiert was Eigenes. Der Einzige, der es probiert hat, ist jetzt, oder probiert, ist der Northvolt, der gesagt hat, hier, wir müssen doch in Europa irgendwie das auch hinbekommen. Tut sich auch schwer. Man hätte vielleicht sogar sagen können, man nimmt noch einen Partner mit rein, wie einen Südkoreaner, Samsung oder andere, LG, die hätte man ja auch mit reinnehmen können und sagen können, hier, wir gründen gemeinsam eine Firma, europäische Automobilindustrie, plus Technologiepartner und wir machen hier in Europa eine vernünftige Batteriefertigung.
Aber hat man nicht genau das gemacht mit einem ACE beispielsweise und es versucht? Und ich meine, wir sehen jetzt, dass es nicht ganz so einfach ist.
Ja, ich glaube, man hätte einen größeren, stärkeren noch mit reinnehmen müssen, der das Know-how
also
schon
hat. Stärkeren als Stellantis und oder einen größeren und einen stärkeren als Mercedes?
Bei der Batterie?
Nein, als Batteriehersteller.
Ah, okay.
Als Batteriehersteller, nicht Automobil.
Okay, der dann quasi supportet, also dass man sich da dann den Samsung, den LG genau. oder Panasonic oder genau. wen auch noch als...
Genau, also alleine die Automobilfirmen, glaube ich, da fehlt viel von dem Know-how, was die anderen Firmen jetzt seit 20 Jahren haben.
Aber ist das so? Ich meine, der Daimler hat ja das schon versucht. Also mit der Leon und keine Ahnung. Also da gab es ja wirklich unfassbar viel, was die gemacht haben. Und was da ist, was Know-how da ist. Ich meine, warum gehen denn jetzt die ganzen Batteriehersteller Bitterfeld, Wolf? Das ist ja da, in Anführungszeichen.
Ich glaube, man hat nicht groß genug gedacht. Entweder richtig oder gar nicht. Also entweder ich mache eine Gigafactory und sage, ich muss dafür 1 Million Autos pro Jahr produzieren, oder ich lasse es einfach sein. Mhm. Weil wenn ich diese Massenproduktion fahren möchte, dann zählt einfach Qualität, Kosten und Stückzahl. Und wenn ich da mit 5% Ausschuss leben muss, dann ist es fast nicht mehr profitabel.
Ja.
Also ich glaube, da hätte man Zeit und Geld sparen können, wenn man das mit einem gemacht hätte, der sich einfach wirklich auskennt und das seit Jahrzehnten schon macht.
Also der in Anführungszeichen die Linie schon hinbringt und man dann noch...
Mit dem ich gemeinsam hochskaliere.
Mhm, verstehe. Jetzt reden wir die ganze Zeit davon, was alles schief läuft. Ich finde das sehr betrüblich. Wenn du jetzt versuchst, in die Zukunft zu blicken und überlegst, was könnte man denn machen, wo könnte man jetzt noch was reißen? Wir sind heute auf einem AI-Kongress. Hier wird viel über das Thema Software gesprochen. Du hast vorhin auch schon gesagt, das Thema Batterie klingt ein bisschen abgefahren für mich. Aber gibt es Felder, wo du sagst, da kann man noch punkten? Ist es, keine Ahnung, autonomes Fahren, generell AI? Und da würde mich interessieren, was denn tatsächlich dann? Aber was siehst du als Spielfeld, wo noch was zu holen ist?
Ich glaube, was wir in Deutschland extrem gut beherrschen oder in Europa, ich würde da über Deutschland durchaus hinausschauen, ist das Thema Mobilität. Gucken wir uns München an. München zum Beispiel hat eigentlich ein verdammt gutes U-Bahn-System, damals mit den Olympischen Spielen 1972 initiiert und entstanden. Wir haben einen relativ guten ÖPNV. Wir haben Carsharing-Optionen und Angebote. Wir haben eben die Vorstellung gesehen von Moja, was für Ideen die haben. Ich glaube, man muss erstmal denken, was will der Kunde wirklich? Wenn es die Möglichkeit gäbe zu beamen, würde der Kunde wahrscheinlich gar kein Auto mehr haben wollen. Mhm. Das heißt, erstmal will der Kunde von A nach B kommen.
Mhm.
Der Kunde will von A nach B kommen, nicht Kunde, der Mensch, von A nach B kommen, möglichst schnell. Oder wenn nicht schnell, dann möchte er die Zeit gut nutzen können. Ich bin zum Beispiel heute in die Stadt gefahren mit der U-Bahn und in der U-Bahn habe ich halt meine E-Mails noch gemacht. Dann sitze ich doch lieber in der U-Bahn, bin 10 Minuten länger unterwegs, anstatt im Auto zu sitzen und ich kann nichts machen. Die Menschen wollen ein angenehmes Umfeld haben, also der Raum muss gut sein. Deswegen sitzen auch viele nicht gern in der U-Bahn, wenn Erkältungszeit ist und fahren dann lieber mit dem Auto. Wenn ich solche Sachen gelöst bekomme, also ich muss erstmal die Mobilitätsprobleme von den Leuten lösen oder den Mobilitätsbedarf befriedigen.
Mhm.
Und ich glaube, wir müssen erstmal von da denken. Und dann kann ich sagen, welche Transportgefäße brauche ich denn? Und dann werden vielleicht die Transportgefäße andere, als wenn ich immer nur denke, ich habe ein Auto, was will ich damit machen? Wie kann ich mehr Autos verkaufen? Das war mit der Grund, warum ich damals auch vor 15 Jahren von VW weggegangen bin. Die Frage war immer nur, wie kann ich mehr Autos verkaufen und mehr Geld damit verdienen?
Mhm.
Die richtige Frage muss lauten, wie kriege ich Leute von A nach B, sodass sie das gerne machen und sich wohlfühlen und das kostengünstig ist und Mobilität für alle irgendwie machbar ist.
Und nachhaltig vielleicht noch, ja.
Und das ist, glaube ich, etwas, wo wir dieses gesamte systemische Denken können. USA ist in dem Bereich eine Katastrophe. Es ist ein völlig zersiedeltes Land, wo nur Leute in ihrem eigenen Auto von A nach B fahren. Mobilität funktioniert auch nicht.
Aber bräuchte es nicht eigentlich gerade so ein Land wie die USA, wo dann, weil Mobilität ist, hören wir hier im Podcast auch immer wieder, Mobilität ist teuer, vor allem wenn es um die Investition geht und die Entwicklung dahin, weil man mit, du sagst vorhin immer, skalieren. Wenn Mobilität nicht skaliert, ist sie unfassbar teuer.
Ja.
Und es skaliert erst, wenn es flächendeckend
ist. Wenn es alle machen.
Und wenn es alle machen, dann in den USA ist ein Riesenbedarf. Wir hatten vorhin schon darüber gesprochen, habe ich ein grünes Feld, auf dem ich loslegen kann oder nicht. Dann müsste doch aber die USA der Place to be sein und eben nicht Europa mit unserem föderalistischen Mobilitätssystemen, wo wir wir haben es vorhin mit Katja Neumann besprochen, wo es kein globales Mobilitätsding gibt oder europaweites. Er sprach immer von einem Google der Mobilität, war es, glaube ich, wo ich so alles in einem habe, sondern alles ist so fragmentiert und zerstückelt. Aber es ist halt auch schon da.
Ich sehe das ein bisschen anders. USA ist eben keine grüne Wiese, sondern USA ist entstanden in der Zeit, wo die Städte, auch das Land, als Sprit billig war. Und dadurch ist es sehr zersiedelt, ein Flächenland. Natürlich, es gibt komprimierte Städte, wo man kaum mit dem ÖPNV fährt, weil das einfach zu unsicher ist. Da fährt man lieber Uber. Ja. Sicherheit ist ein Problem in den USA und diese Zersiedeltheit. Und das kann man, also gerade die Raumstruktur, die kann man nur ganz schwer und langfristig ändern. Das sind Jahrzehnte, wo ich das ändern möchte. Hingegen Europa ist relativ sicher. Das heißt, ich habe überhaupt eine Chance für irgendwie geteilten Verkehr. Ich kann mal zwei Leute in ein Auto reinpacken, ohne dass man Sorge haben muss, dass man irgendwie, dass der andere eine Waffe vielleicht hat. Ich glaube, Europa ist prinzipiell sicherer als USA. Und wir haben viel stärkere Strukturen Städte und Umland. Und ich glaube, auf dem Land wird das Auto die Lösung sein. Mhm. Und zwar das Elektroauto. Da fahren die Leute relativ viel längere Strecken. Menschen haben dort eine Garage, eine Wallbox, können laden, vielleicht eine PV-Anlage, weil sie ein Dach haben. Also auf dem Land ist meines Erachtens die Elektromobilität mit dem eigenen Auto der richtige Weg. Mhm. Und da brauche ich auch ein eigenes Auto, weil es fährt nicht zufällig jemand von Klein-Kleckersdorf zur genau gleichen Zeit nach Groß-Kleckersdorf. Mhm. Also da brauche ich meine eigene individuelle Mobilität. Mhm. In den Städten sehe ich das vollkommen anders. In den Städten ist das Auto das Problem. Und da müssen wir sehen, dass wir über geteilte Mobilität, also ich muss mehr Leute in ein Transportgefäß reinbringen, sei es über Busse, ÖPNV, Bahnen, über Shuttles, über geteilte Taxis, über Konzepte wie Fahrgemeinschaften. Darüber muss ich im Prinzip die Mobilität verbessern, weil sie mir sonst zusammenbricht. Mhm. Und ich glaube, das könnte Europa sehr, sehr gut spielen. Und es gibt ja auch einige Vorbilder, wenn wir uns Amsterdam angucken, Stockholm, Kopenhagen, München eingeschränkt, sind wir gerade bei, das anzugreifen und zu verbessern. Dann glaube ich, dass wir da weltweit führend werden könnten, indem wir das Gesamtsystem vernünftig abstimmen. Mhm. Daraus leitet sich dann ab, welche Transportgefäße brauchen wir denn überhaupt? Und das werden autonome Shuttle sein, die wir dort benötigen. Es werden Elektroautos sein für den Pendlerbereich, möglichst mal mit bidirektionalem Laden, wo wir schon seit 10 Jahren irgendwie von reden. Danach sollten sich die Produkte dann auch richten und dann müssen sich vielleicht auch manche Firmen ein bisschen umstellen. Mhm. Und das Schöne ist, gerade wenn wir über geteilte Mobilität sprechen und über andere Transportgefäße, da können wir vielleicht wieder die Stärke ausspielen, dass wir extrem haltbare Produkte bauen können, sichere Produkte, langlebige Produkte. Und gerade wenn ich Carsharing meine oder Shuttle, dass die laufen halt dann 100, 200, 300, 400.000 Kilometer. Und da spielen wir vielleicht dann unsere Stärken auch wieder aus. Mhm.
Nur eine ketzerische Frage. Du hast gesagt, autonome Shuttle. Im Kern, also mehr Leute in einen Transportbox zu kriegen, da reicht mir das Shuttle. Wenn ich jetzt das autonom mache, spare ich mir den Fahrer und habe natürlich in der Zukunft irgendwann mal vermutlich mehr Sicherheit, aber ich habe auch einen Arbeitsplatz weniger. Wäre es nicht eigentlich gut, diese ganzen Segnungen der Digitalisierung, also dass ich weiß, wo sind die Leute, ne? Wer einmal ein Uber benutzt hat und sieht, wie sich der Fahrer nähert, das ist sensationell. Klappt ja auch, wenn der nicht autonom ist, der Fahrer, dass man dann mal ein bisschen entspannter mit dem Thema umgeht, autonomes Fahren und einfach sagt, ich muss dieses Ride-Pooling und Ride-Sharing hinkriegen und muss die ganzen Apps und so dafür benutzen, weil letztlich gibt es einen großen Antrieb dafür in Europa. Wir haben den Bedarf und wir haben ganz gute Voraussetzungen, was du angesprochen hast mit Sicherheit. Ketzerische Frage ist es ja nur, weil du beschäftigst dich ja jetzt gerade auch mit autonomem Fahren. Also wie groß ist der Bedarf und wie groß ist eigentlich quasi der Spieltrieb und dann nachher die Not da draußen, Geschäftsmodell wiederum zu machen?
Das ist eine völlig berechtigte Frage. In San Francisco wurde kolportiert, dass jedes Fahrzeug, was autonom fuhr, 1,5 Leute hatte, die es betreut haben. Insoweit war das kein Geschäftsmodell dort. Ja. Ich drehe es ein bisschen um. Mhm. Wir haben zwei Themen. Natürlich könnte man dort sagen, ja, wir haben genug Fahrer, sollen die Fahrer doch das machen. Ich kenne kaum noch ein Land der Welt, was mit der alternden Bevölkerung nicht irgendwie sagt, wir haben zu wenig Fahrer. Das heißt, wir haben einen Fahrermangel, mhm, sei es bei Bussen, Shuttles, bei LKW etc. Und gerade im LKW-Bereich reden wir im Moment nicht davon, machen wir autonomes Fahren, weil es billiger ist, sondern wir brauchen das, weil wir keine Fahrer mehr haben. Mhm. Und das höre ich in Singapur, das höre ich in anderen Ecken, dass die sagen, wir haben keine Fahrer mehr. Und dann fliegt unsere ganze Idee von mehr ÖPNV nicht, wenn wir nicht die Fahrer haben. Mhm. Also dafür braucht man es eigentlich sowieso. Der zweite Punkt ist, wenn es dann einmal alles richtig funktioniert, dann spare ich auch noch Geld, weil natürlich Fahrer auch teuer sind. Und ein Fahrer kostet mich pro Jahr locker irgendwie 100.000 Euro oder mehrere Fahrer im Schichtsystem 100.000 Euro vielleicht pro Jahr. Und wenn ich ein System habe, was irgendwie 30.000, 40.000 Euro kostet, dann habe ich es ja schon innerhalb von einem halben Jahr wieder raus. Mhm. Dann ist das Geschäftsmodell das zweite. Und da haben wir jetzt auch mit dem Wiesn-Shuttle was vorgestellt, dass wir halt die Anzahl an Überwachern und Eingreifern reduzieren. Wir haben im Prinzip ein Callcenter, was mehrere Fahrzeuge überwachen kann. Und wenn das Fahrzeug in eine kritische Situation reinfährt, wo die Automation nicht mehr kann, also sogenannte Frozen-Robot-Problem, dann übernehmen wir mit Fernsteuerung, das nennen wir Teleoperation. Mhm. Das Fahrzeug wird rausgefahren aus der Situation, das dauert vielleicht 20 Sekunden maximal. Mhm. Und dann übernimmt wieder die Automation. Und damit kann man natürlich viel schneller automatisieren, weil ich sagen kann, naja, ich kann nicht alle Situationen, aber ich kann sie lösen. Mhm. Und das ist so unser Einstiegsszenario. Es muss nicht immer sofort ganz perfekt sein. Dann fangen wir doch mal mit einer 95% Lösung an. Einmal pro Stunde greift man kurz ein und das Auto fährt weiter.
Mhm. Mir gefällt auch der Begriff Teleoperation, hast du gesagt?
Ja, ja, der Teleoperator. Ich glaube, das ist sogar sehr gängig.
Ja. Ja. Aber es klingt so schön... Deutsch. Traditionell
das
deutsch.
Das klingt so sehr nach Teletext, finde ich.
Nicht so Remote Control oder so. Ja. Ja, super.
Ich würde zum Schluss noch gerne deinen Ausblick sehen. Wenn sich die Mobilitätsindustrie, nennen wir es so, weil wir viel über Mobilität gesprochen haben, jetzt entscheiden müsste und neu ausrichten sollte, was sollten die, welche drei Punkte sollten die dringend angreifen und machen? Gern aus Industriesicht, aus Politiksicht, aber vielleicht auch brauchst du den Push in die Gesellschaft, was wir alle.
Oh, du fragst jetzt gerade nach dem heiligen Gral und 30 Jahren Berufserfahrung.
Ja,
so, das ist jetzt auch eine unvorbereitete Frage. Vielleicht aus Sicht der Politik. Ich würde den Druck auf dem Kessel lassen und die Gesetze nicht ändern. Auch gerade, wenn es um Emissionsgesetze geht. Die Industrie braucht dort klare Vorgaben. Und vielleicht müssen die Kunden auch mal einen kleinen Nachteil schlucken, um den Umstieg in Richtung Elektromobilität auch hinzubekommen. Es hat Norwegen gezeigt, dass es geht. In China wird es gemacht. Das ist im Moment auch ein bisschen Gejammere. Da muss man vielleicht auch mal durch ein ganz kleines Tal der Tränen durch. Ich sehe auf Konferenzen, was für neue Autos angekündigt werden, auch zu welchen Preisen, mit welchen Reichweiten. In 3-4 Jahren werden die Elektroautos nicht mehr diskutiert, ob sie jetzt irgendwie problematisch sind und ich zu wenig Reichweite habe oder sie viel zu teuer sind. Die Probleme werden gelöst werden. Mhm. Das ist vielleicht die Empfehlung an die Politik. Die Firmen jetzt mal nicht den Kopf in den Sand stecken. Also die haben die letzten Jahre zweistellige Milliardenbeträge an Gewinn gemacht. Jetzt kann man auch mal durch so ein Trennental wieder durch. Es sind fantastische Produkte, die auch hier die deutsche Automobilindustrie anbietet. Viel ist auch die Stimmung, viel ist auch irgendwie so das Image. Und ich glaube, da muss man jetzt sich nicht schlechter reden, als im Moment die Situation auch ist. Und an die Kunden vielleicht so der Hinweis, ich glaube, man muss für neue Mobilität jetzt auch mal offen sein und sagen, muss alles so bleiben wie bisher? Muss ich immer mein Auto in der Garage stehen haben und damit fahren? Oder sind nicht andere Sachen auch attraktiv? Und bin ich nicht auch mal bereit, ein bisschen mehr Geld dafür auszugeben. Wir haben Untersuchungen gemacht mit Carsharing. Kunden waren bereit, so zwischen 100 und 150 Euro pro Monat zu bezahlen, damit sie auf ein Carsharing-Auto permanent zugreifen können. Mhm. Das Auto stand 100% immer zur Verfügung, wenn sie es brauchten. Im Gegensatz dazu sind die Kunden bereit, 500 Euro pro Monat zu bezahlen für ihr eigenes Auto. Exakt die gleiche Leistung, die sie bekommen. Und da muss ich auch im Kopf vielleicht manchmal ein ganz klein bisschen was ändern.
Ja, ganz gut. Hast du noch eine Frage, Gerd? Darauf anschließend?
Ich würde sagen, statt der einen Frage machen wir die vielen, ich weiß gar nicht, wie viele es sind, AB-Fragen, die wir immer am Schluss eines Podcasts machen.
AB, okay. Aber ich habe auch noch nicht gezählt. Tatsächlich jetzt auch in 6 Jahren Podcast, die wir dann bald haben. AB-Fragen heißt, du hast die Möglichkeit, dich für ein Für oder Wider zu entscheiden. Die Betonung liegt auf Entscheiden.
Ja oder nein?
Ja oder eben das eine oder das andere.
Okay.
Dann fangen wir einfach an und das ist nicht so komplex. Bist du mehr der Typ Streaming-Dienst oder CD und Schallplatte? Du als Person.
CD.
Okay. Ferrari oder Tesla?
Ferrari.
Ich frag ja nur. Apple oder Google?
Google.
Okay. Spannend. Loft in der Stadt oder altes Bauernhaus auf dem Land?
Auf dem Land natürlich.
Okay. Du wohnst nicht in München?
In Garching.
Okay. Als Nicht-Münchner ist das alles irgendwie... Ja. Lassen wir das. Auto oder Fahrrad?
Fahrrad.
Okay. Im Auto dann? Vorne oder hinten? Bei aller Propaganda fürs... Okay. Vorne rechts?
Ja, meine Frau fährt. Und ich kann schlafen.
Das ist ja übrigens die zweite Frage. Bist du ein guter Fahrer?
Überragend.
Mindestens. Datenschutz und AGB. Aluhut oder Accept All? Also in Sachen Datenschutz bist du so der Typ, ich muss alles durchlesen genau. Oder klickst du schnell, freimütig?
Klick.
Okay. Wunsch Adrenalinpegel. Fliegen, Fischen oder Motorradfahren?
Reiten.
Okay. Star Wars oder Star Trek?
Star Wars.
Kaffee oder Tee?
Tee.
Steak oder Falafel?
Steak.
Nachteule oder Lerche?
Lerche.
Okay.
Also weder noch eigentlich. Lange schlafen ist gut.
Der Rest, jetzt kommt nie schlafen oder so. Okay. Also dann wärst du ja theoretisch eher so die Nachteule wahrscheinlich. Nun gut. Markus, aber das war's auch schon. Vielen, vielen Dank für all die Insights, deine Meinung, deine Eindrücke, deine Beschreibungen, auch deine Szenarien, die du uns aufgemalt hast und deine Expertise, die du mitgebracht hast. An euch da draußen, vielen Dank fürs Zuhören und Zuschauen. Ihr hört uns wieder am Freitag nächste Woche und bis dahin freuen wir uns natürlich auf euer Feedback. Deswegen schreibt uns gern an podcast@move-magazin.de und Markus, auch dir werden wir dieses Versprechen, wie wir es bei allen Gästen machen, abnötigen. Wenn es konkrete Fragen gibt, die nur du beantworten kannst, dann beantwortest du die, stimmt's?
Gerne E-Mails schreiben.
Alles klar. Also schreibt podcast@move-magazin.de. Wir leiten das weiter. Und ich weiß, Markus antwortet unfassbar schnell. Ich war selber sehr beeindruckt beim Vereinbaren des Termins. Vielen Dank dafür noch an der Stelle. Dann nochmal danke, Gerd. Ja. Und dann tschüss, bis zum nächsten Mal.
Ciao. Ja, vielen Dank. Ciao, ciao.